Können die erste Folie ruhig schon mal einblenden. Ich hatte schon angedeutet, wir sind im Prinzip mittendrin in einer Predigtserie. Wir hatten vor 3 Wochen Leben im Licht der kommenden Feier. Da ging es darum, bereit zu sein, wenn Jesus da kommt. Und danach hatten wir Leben im Licht der kommenden Rettung. Da ging es darum, liebend oder lebendig und leuchtend unterwegs zu sein. Und auch heute schauen wir wieder nach vorne. Jesus hat immer wieder angekündigt, dass er ein zweites Mal auf diese Erde kommt. Und vor allen Dingen mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern war er im intensiven Austausch darüber. Sie haben ihn gefragt, was werden die Zeichen sein? Woran werden wir erkennen, dass du wiederkommst auf diese Erde? Und Jesus hat dann unter anderem mit dem Text geantwortet, den wir eben aus Lukas 21 gehört haben. Und wie ihr mich kennt, 3 Punkte zu diesem Text. Und wir steigen ein mit dem ersten Punkt, erschütternd, und hören nochmal die Verse 25 und 26. Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde werden die Völker zittern. Sie werden weder aus noch einwissen vor dem tosenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Die Mächte des Himmels werden erschüttert werden. Also, es wird Zeichen an Sonne, Mond und Sternen geben. Ich bin ja so ein kleiner Freak, was Astronomie angeht. Nein, nicht so stark, dass ich da ständig Bücher lesen würde. Aber mich fasziniert das immer, wenn man so neue Dinge aus der Astronomie hört. Zum Beispiel, und das blenden wir mal ein, die Sonnenstürme. Ja? Und ihr seht oben rechts im Vergleich dazu die Größe der Erde. Allein was diese Sonnenstürme schon bewegen können auf unserer Erde, ist teilweise faszinierend, kann aber bedrohliche Maße annehmen. Wir sehen es an den Polarlichtern. Klasse. Ich habe sie leider noch nie live gesehen. Also wenn ihr sie in Schwerin entdeckt, ihr dürft mich nachts um 2 Uhr anrufen, okay? Ich werde garantiert aufstehen und sie fotografieren. Aber das Ganze kann auch bedrohliche Maße annehmen. Hätten damals, vor 50 Jahren, die Wissenschaftler gewusst, dass diese Sonnenstürme solche Ausmaße annehmen, hätten sie die Mondfahrer nicht in solchen Blechbüchsen nach oben geschickt. Denn wenn dort in dieser Zeit Sonnenstürme ausgebrochen worden wären, wären diese nicht lebendig zurückgekommen. Und dass wir sehr wenig wissen von dem, was in der Astronomie läuft oder überhaupt in unserem Universum, wird schon daran deutlich, dass nur 5% der sichtbaren Materie, nämlich Sterne und Galaxien, überhaupt für uns sichtbar sind, wie ich schon gesagt habe. 95% sind dunkle Materie. Und die Natur dieser dunklen Materie und dieser dunklen Energie entzieht sich bis jetzt der Naturwissenschaft. Es gibt gewisse Dinge, die man erkennen kann, weshalb man ja auch auf diese 95% gekommen ist. Aber wie es sich richtig verhält und was damit geschieht, wissen wir nicht. Also wir merken, wir wissen, dass wir sehr wenig wissen von dem, was am Himmel abgeht. Und dann gibt es die sogenannten Supernovae oder Supernovas, die Sternenexplosionen. Ich habe einfach mal 2 Bilder zur Anschauung mitgebracht. Ihr könnt das zweite auch gleich einblenden, wo gigantische Energien ausgeschüttet werden innerhalb kürzester Zeit und wo kein Mensch weiß und kein Astronom und kein Wissenschaftler, wie sich das mal auf die Erde auswirken kann. Also, diese Dinge werden von Jesus vorhergesagt, dass da was ins Wanken kommen wird. Und das Zweite, das tosende Meer, was hier genannt wird im Text. Ich denke, viele von uns haben die schrecklichen Bilder 2004 aus Asien, aber dann auch wie hier in 2011 aus Japan noch in Erinnerung, wo unter anderem auch dieses Atomkraftwerk betroffen war, was letztlich dazu geführt hat, dass auch unsere Atomkraftwerke in Deutschland abgestellt werden. Und der Begriff Tsunami, das fand ich interessant, der kommt von japanischen Fischern. die waren ab und zu auf dem Meer unterwegs und dann landeten sie im Hafen und auf einmal stellten sie fest, dass alles verwüstet war in diesem Hafen. Draußen auf dem Meer hatten sie aber nichts entdeckt, nichts gesehen an hohen Wellen und Stürmen. Und dann haben sie das Tsunami genannt, Hafenwelle, weil sie konnten sich das nicht erklären, also war es eine Welle, die nur im Hafen da war, Tsunami. Und übrigens noch eine kleine Besonderheit dieser Wellen, dieser Tsunami-Wellen. Schätzt mal, wie schnell die unterwegs sein können. Mit wie viel Stundenkilometer? 200. Okay, wer bietet weniger oder mehr? Jetzt traut sich keiner mehr. Dankeschön für die 200. Also wenn man das mal 4 nimmt, sind wir bei 800 Stundenkilometern. Mit dieser Geschwindigkeit bewegen sich diese Wellen über Tausende von Kilometern. Und das zeigt schon, welche zerstörerische Kraft diese Tsunami-Wellen haben können. Jesus sagt solche Zeichen voraus. Manche sind schon eingetroffen, manche werden wieder eintreffen. Prophetien können sich mehrfach erfüllen. Das ist auch schon im Alten Testament so. Wir wissen nicht hundertprozentig, wenn jetzt nochmal ein Tsunami kommt, dass er dann gleich kommt. Aber wir wissen, dass diese seinem Kommen vorausgehen. Fakt ist, wenn es einen Gott gibt, der dieses Universum geschaffen hat, dann gibt es auch diesen Gott, der über die Himmelsmächte Macht hat. Ich möchte euch das an einem ganz banalen Beispiel verdeutlichen. Ich habe hier ein Kaninchen. Warum? Warum fällt es runter? Warum fällt es runter? Erdanziehungskraft, genau, die sogenannte Gravitationskraft. Warum fällt es jetzt, übrigens bitte nicht mit lebendigen Tieren, auch da ist die Gravitationskraft am Wirken, ja? Warum fällt es jetzt nicht runter? Weil ich es festhalte. Ja, aber die Gravitationskraft ist doch auch da, oder? Okay, also meine Hand hat offensichtlich eine stärkere Kraft, die dem entgegenwirkt, dass das Kaninchen jetzt nicht runterfällt. Und wenn es Gott gibt, der die Gravitationskraft ins Leben gerufen hat, dann kann ich dem auch Vertrauen schenken, dass Gott auch Kraft hat, diese Kraft außer Kraft zu setzen. Zum Beispiel, als Jesus über das Meer ging. Ja, da hat die Gravitationskraft offensichtlich auch nicht gewirkt. Er konnte übers Wasser gehen. Will sagen, es gibt einen Gott, und daran glaube ich, der Kräfte außer Kraft setzen kann und wo Dinge wieder ins Wanken kommen können. Und in der Summe sagt Jesus hier, ja, es werden umwälzende, es werden kosmische Veränderungen stattfinden, bevor Jesus wiederkommt. Und heißt das jetzt, dass wir in Panikstimmung verfallen sollen? Fakt ist, viele werden in Panikstimmung verfallen. Ja, sie werden Angst haben. Das werden all diejenigen sein, die keinen Halt hier auf dieser Erde haben. Die ihr Leben nur auf das Diesseits orientiert gerichtet haben. Und die nicht einen Blick nach oben haben. Auf diesen Gott, der eben diese Kraft noch hat. Und der andere Kräfte außer Kraft setzen kann. Also, es gibt Leute, die brauchen eben nicht panisch sein. Und an die wendet sich ja Jesus gerade, an seine Freunde. Deswegen ein zweites erhellend. Dann werden alle es sehen, der Menschensohn kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Die Wolke ist schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, wofür ein Zeichen? Nämlich, dass Gott sich offenbart, dass Gott ganz nah erfahrbar wird. Und hier steht sie auch dafür sinnbildlich. Jesus wird die Macht an sich reißen, könnte man sagen. Er wird sie aus der Hand der Mächtigen nehmen und er wird regieren. Er kommt als Menschensohn. Das ist ein Titel, der schon im Alten Testament, im Danielbuch, für einen mächtigen Herrscher gebraucht wird. Und vielleicht denkst du jetzt, Herrschaft, das klingt mir so negativ. Die Herrscher dieser Welt, die Mächtigen, sie missbrauchen die Macht. Aber Jesus wird auf eine andere Weise regieren. Ja, er ist auch jetzt schon da. Er regiert auch jetzt schon. Aber für viele eben total unsichtbar. Manche kriegen es gar nicht mit. Viele hier im Raum werden sagen, doch, in meinem Leben regiert er. Ja, aber wie viele Menschen würden das Gegenteil behaupten? Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird auch klar werden, was er einmal gesagt hat. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und das Leben. Das habe ich als drittes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was für eine Anmaßung, sagen die einen. Die anderen sagen, nein, das ist mein Glaube, mein festes Vertrauen, dass das stimmt. Und ich habe noch ein Zitat von Peter Strauch, der war mal Präses unseres Bundes Freie Evangelischer Gemeinden. Der hat mal gesagt, ist Jesus wirklich der einzige Weg zu Gott? Wie kann die Wahrheit eine Person sein? Aber im Laufe der Zeit erkannte ich, dass der Weg, die Wahrheit und das Leben nicht in abstrakten Theorien erfassbar sind. Nein, sie sind Wesenseigenschaften des einzig regierenden Gottes. Sie sind sichtbar und greifbar geworden in Jesus. Und dann sagt Peter Strauch, heute ist dieser Vers für mich Richtschnur und Hoffnung zugleich. Wo sonst können Menschen absolut verlässlich erfahren, wie gut Gott es mit ihnen meint, wenn nicht durch seine Worte, die von Jesus. Also Weg, Wahrheit, Leben, da geht es um eine ganz enge Beziehung, die Jesus uns anbieten will und die dann für alle erhellend sichtbar wird, dass das stimmt, was er gesagt hat. In dieser Woche wollte ich morgens um 8 Uhr das Haus verlassen, um ins Büro zu fahren. Und da ich mich ja in den letzten Wochen in dieser Predigtserie immer wieder mit dem Wiederkunft von Jesus beschäftigt hatte, kam mir so ganz plötzlich der Gedanke, was wäre, wenn Jesus jetzt zu dieser Tür reinkommt, aus der ich gleich gehen will? Was würde da passieren? Und dann war es ein sehr emotionaler Moment für mich, dass ich so dachte, ja, Jesus, ich würde jetzt neben dir vermutlich erstmal mich richtig ausholen. Aufgrund der ganzen schmerzhaften Erfahrungen, die ich über 6 Jahrzehnte gemacht habe. Und dann kam mir aber und wurde mir auch deutlich, Jesus, ich würde dir jetzt ja auch all die Dinge nennen, die schiefgelaufen sind von meiner Seite aus. Weil du wüsstest sie ja. Und dann wurde es immer heller bei mir. Jesus, ich würde dir danken für so viele Dinge, die ich in diesen 6 Jahrzehnten erlebt habe, die ich als Geschenke von dir bekommen habe oder die ich aus deiner Hand so persönlich genommen habe, wo ich 1000 Gründe nennen könnte, ja, dass du sie mir geschenkt hast und wofür ich dankbar bin. Und ihr merkt, ich war so plötzlich im Dialog mit Jesus und das war so für mich so ein Vorgeschmack auf das, was wir Menschen einmal erleben werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir auf ihn warten, wenn wir vorbereitet sind, wenn wir Ja zu ihm sagen, zu dem Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich kann euch nur sagen, das wird dann nicht nur ein Moment wie bei mir sein, sondern das wird dann dauerhaft sein. Und das wird immer heller werden. Und ich habe gemerkt, ja, ich durfte bei ihm ganz ohne Maske sein. Und das tat gut. In seiner Nähe. Und so ist es auch erhellend, wenn Jesus wiederkommt. Da brauchen wir keine Masken anziehen. Da dürfen wir genau die Person sein, die wir sind. Und dann wird Zeit auch keine Rolle mehr spielen. Er hat die Macht über die Zeit. Ein drittes und letztes, erlösend, Vers 28. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt, eure Erlösung kommt bald. Puh. Spüren wir die Spannung in diesem Text? Erst diese kosmischen, gigantischen Veränderungen, die da stattfinden sollen, wo ganz viele Menschen völlig verängstigt sind. Und dann sagt Jesus, ihr sollt euren Kopf aufrichten. Eure Erlösung kommt doch. Könnte man so verstehen. Man könnte es aber auch so verstehen, ja, da kommt Rettung. Und diese Dinge sind nur die Vorzeichen. Das Ende wird ein Ende haben, der schreckliche Ende wird ein Ende haben. Und es kommt was viel, viel Besseres. Jesus will nicht, dass du den Kopf hängen lässt. Und Jesus will nicht, dass du entmutigt heute aus diesem Gottesdienst gehst oder voller Angst angesichts dessen, was ich im ersten Punkt gesagt habe. Jesus will, dass du getrost mit einem Blick nach oben diesen Raum verlässt, weil du weißt, dass da einer kommt, der mit Macht und Herrlichkeit regieren wird. Also aufsehen, aufstehen, nach vorne sehen, Befreiung vor Augen haben und sich auf diese Befreiung zu freuen. Ich weiß ja nicht, was du mit der Erlösung verbindest. Für manche, die eine 2 Stunden auf der Autobahn unterwegs waren oder 3 Stunden, ist es ja schon der berühmte Gang zum Örtchen, ja? Dass der Druck nachlässt, ne? Nein, das kann man ja auch durchaus humorvoll verstehen. Für andere ist es nach einer anstrengenden Zeit vor Weihnachten, wo ständig Klausuren geschrieben werden, endlich Ferien zu haben, keine Klausur mehr vor Augen. Mag ja auch eine Erlösung sein. Für andere ist Erlösung äußerer Frieden. Wieder so sicher zu leben, wie wir im Moment hier leben und Gottesdienst feiern. Wie viele Menschen können das leider im Augenblick nicht? Was verbindest du mit Erlösung? Neuen Freiraum? Neue Weite? Neue Sicherheit? Vergebung von Schuld, von Sünde, von Scham. Wir werden gleich das Abendmahl feiern, wo uns das zugesagt wird, da wo wir zu Jesus kommen, dass er das wegnimmt. Vor 2 Jahren musste ein Pastorenkollege durch einen schrecklichen Unfall, ganz plötzlich hat er seinen Sohn verloren. Ein LKW hatte den Sohn auf dem Fahrrad erfasst. Und ich weiß noch heute, als ich diese Nachricht bekam über E-Mail, ich fuhr im Zug unterwegs nach Wismar und fuhr an einem Feld mit Sonnenblumen vorbei. Die Sonne schien schon, aber alle Sonnenblumen ließen in ihre Köpfe hängen. Und genau als ich da an diesem Feld vorbeifuhr, da wurde ich genau an diesen Vers hier erinnert. Wenn das geschieht, dann hebt eure Köpfe darum, dass sich eure Erlösung naht. Und irgendwie kam mir der Gedanke, ja, von meinem Pastorenkollegen, da war die Welt in diesem Moment erschüttert. Und es war so, als wenn die Natur mittrauern würde in diesem Moment. Das war so die Botschaft, die bei mir rüberkam. Und trotzdem stand da diese Einladung. Hebt eure Häupter, eure Köpfe, weil sich eure Erlösung naht. Nun, der Pastorenkollege musste durch harte Jahre hindurch. Es ist über 2 Jahre her. Und er hat viel Leid durchlitten mit seiner Familie. Aber er ist weiter Pastor seiner Gemeinde. Und offensichtlich ist es ihm gelungen, auch aus diesem Strudel der Fragen, warum Gott hast du das zugelassen, herauszukommen. Ja, das ist eine Erlösung, wenn wir aus diesen Warum-Fragen rauskommen und wenn wir wieder den Blick auf Gott richten können und die nahende Rettung vor Augen haben können. Wenn wir sehen können, Jesus ist das A und das O. Jesus ist der Mittelpunkt jeglicher Verehrung. Er wird ordnen, was ungeordnet ist. Er wird ans Licht bringen, was bisher noch im Dunkeln ist. Er wird erretten. Und er wird aus Trauer und Schmerz wird er wieder Freude und Lachen machen. Das ist unsere Zukunft. Und in Römer 8, Vers 23 wird dieser Begriff Erlösung auch genutzt von Paulus. Und da sagt er, wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Also Paulus nutzt diesen Begriff, dass er sagt, der Tod wird ein Ende haben. Es wird ihn nicht mehr geben. Die Macht des Todes ist gebrochen, weil Jesus von den Toten schon auferstanden ist. Und mit der Erlösung, der endgültigen Erlösung, wird der Tod keine Rolle mehr spielen. Also, das ist die erlösende Nachricht, die uns dieser Text heute auch weitergibt. Meine Frage an dich persönlich: Wie ist deine Antwort an Jesus heute Morgen? Wirst du seine Worte, das waren alles Worte von Jesus, die wir gehört haben eben, wirst du seine Worte ignorieren oder wirst du sie annehmen als Halt, als persönliche Hoffnungsbotschaft? Wirst du sie verhallen lassen oder möchtest du diesen Worten Bedeutung schenken? Deine Antwort ist gefragt. Und ich bin gespannt, wie sie ausfallen wird. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du uns trotz aller universellen Veränderungen und Katastrophen, die schon da waren und vielleicht auch noch kommen werden, diese Botschaft mitgibst. Danke für den Halt, den du bietest. Danke für die Hoffnung. Danke für die Zukunftsperspektive. Was für ein Ausblick. Danke, dass du uns das auch an diesem Morgen mitgeben willst. Und ich bete darum, dass es durchdringt in unsere Herzen hinein und dass es unsere Gefühle, unser Denken, unsere Handlungen auch in dieser Woche bestimmt und verändert. Danke, dass du da bist, als lebendiger Herr. Amen.